Okay. Simone hat eben den Titel angekündigt und hat sich ein bisschen damit vertan. Heute geht es nicht um einen Haufen hält zusammen, sondern ein Haufen verändert die Welt. Vierter Teil unserer Predigtreihe über diesen berühmten Haufen einmal noch, dann habt ihr es durch. Wir haben in dieser Reihe versucht, euch zu beschreiben, was Kirche ist. Oder wie wir Kirche leben. Oder vielleicht auch leben wollen. Manches von dem, was wir da beschreiben, ist auch ein Stück weit Vision und Traum. Die Kirche, das habe ich vor 3 Wochen gesagt, ist nicht etwas, wo man hingehen kann, sondern die Kirche ist etwas, was du bist oder eben nicht bist. Du mit dem Satz jetzt nichts anfangen kannst, weil du nicht da warst, kannst mich ja nachher fragen. Also auch zur City Church kann man eigentlich nicht gehen, sondern das kann man eigentlich nur leben. Kirche ist etwas, was man lebt. Ich nehme an, über diese Predigtreihe haben wir uns euch hier und da auch ein bisschen geärgert, könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe, wir haben euch mehr herausgefordert als geärgert. Ich fasse es einfach nochmal kurz zusammen. Vor 3 Wochen ging es darum, dass wir Kirche leben wollen, indem wir Jüngerschaft leben. Und dann hat der Jochen eine Woche später darüber gepredigt, dass es uns um nicht weniger geht, als um Rettung hier. Um Rettung von Menschen. Und dass wir Kirche leben wollen, indem wir aktiv das Evangelium weitersagen. Mission könnte man das nennen. Und letzte Woche hat der Daniel darüber gepredigt, dass wir Kirche leben wollen, indem wir Gemeinschaft leben, dass wir darin unseren Auftrag sehen. Also, Jüngerschaft, Evangelisation, Gemeinschaft, und jetzt fehlt euch noch ein Punkt, und dann habt ihr schon fast alles unserer Gemeindevision mitbekommen. Und als Viertes sehen wir den Auftrag, die Welt zu verändern. Die Welt zu verändern. Der erste Punkt heißt, die Welt verändern so. Wir glauben tatsächlich nicht weniger, als dass Kirche und City Church den Auftrag hat, die Welt zu verändern. Und das ist mega anmaßend. Das ist ein bisschen überheblich und im besten Falle ist es einfach utopisch und Träumerei. Und ich kann nachvollziehen, wenn du das jetzt denkst. Aber es ist unsere tiefste Überzeugung, dass Kirche natürlich nicht nur die CC, aber dass Kirche weltweit, die das leben würde, Jüngerschaft, Evangelisation, Gemeinschaft, dass sie die Welt verändern kann. Wird, würde. So, was ist nötig, um die Welt zu verändern? Was braucht man, um die Welt zu verändern? Was würdet ihr sagen? Es gibt eigentlich nur ein Wort. Man braucht Macht. Mit Macht kann man die Welt verändern. Und es gibt in unserer Welt Menschen, die haben viel Macht. Es gibt Organisationen, Staaten, die weltweite Macht haben oder versuchen, sie zu erlangen. Und diese Leute oder Staaten oder Organisationen, zweifellos verändern sie die Welt. Und die Mittel, die sie dazu haben, mir sind 3 eingefallen. Es ist Gewalt, es ist Geld und es ist Ideologie. Mit Gewalt erzeugt man Angst. Mit Geld erzeugt man eine Abhängigkeit. Mit Ideologie erzeugt man sowas wie Entmündigung im Grunde. Und mit diesen 3 Dingen kann man die Welt verändern. Leider. Mir geht es heute um eine ganz andere Form von Macht, die die Welt verändert. Gott hat Macht, das glauben wir. Aber seine Art, Macht zu auszuüben, ist eine ganz andere, als es in dieser Welt oft passiert. Es ist die Macht der Liebe. Daniel hat es vorher kurz beschrieben. Es ist die Macht der Liebe. Und wir glauben, dass Liebe, ich ergänze das jetzt mal um ein Wort, dienende Liebe, also nicht nur Liebe, die in tollen Gefühlen besteht, sondern die wirklich in Taten mündet, dass dienende Liebe die Macht hat, die Welt zu verändern. Und wir glauben, dass Kirche und die City Church deshalb den Auftrag hat, dieser Welt dienend zu lieben oder ihr liebend zu dienen. Und so eine Kirche, eine dienende Kirche, würde etwas bewegen. Jetzt brauche ich 3 Freiwillige. 3 Leute, die nach vorne kommen und sich hier hinstellen. Es hat nichts mit den Bananen zu tun. Die gar nichts zu machen müssen. Gibt es 3, die gerade Lust haben? So aus den ersten Reihen. Ja, da ist schon jemand. Noch 2. Ihr müsst wirklich nur hier stehen. Ihr müsst noch nicht mal was sagen. 5 Minuten. 3 Minuten. Dann brauche ich noch 2 aus der Band dazu. Ihr seid es gewöhnt, oder? Einfach mal kurz hier. Ich laber ein bisschen weiter, bis ihr da in einer Reihe steht. Denn wenn wir von dienender Kirche sprechen, dann spreche ich heute nicht von irgendwelchen sozialen Projekten. Ich brauche noch jemand aus der Band, bitteschön. Von irgendwelchen sozialen Projekten, die jetzt Kirche also tut. Das gehört alles dazu, das ist auch wichtig, aber mir geht es auch heute wieder um unser Herz. Also nicht das, was Kirche äußerlich tut, sondern unsere Überzeugung ist, eine dienende Kirche wäre eine Kirche aus dienenden Menschen. Zur Kirche kannst du nicht gehen, Kirche kannst du nur leben. Die Kirche, die wir uns erträumen, ist eine Kirche, in der die Menschen Diener sind. Und ich zeige euch jetzt mal unsere Vision von Gemeinde. Und das Erste, ihr müsst einfach nur das machen, was ich mache. Die Hände so nach vorne. So. Und diese Bewegung. Das ist Kirche, wie wir sie uns nicht erträumen. Das ist Kirche, in der Menschen sind, die etwas haben wollen. Und es gibt Kirchen, in der Menschen zum großen Teil so sind. Ja, ich suche mir eine Kirche, die so ist, dass sie meine Bedürfnisse stillt. Und Kirche, die aus solchen Leuten besteht, da ist dann oft am Mittagstisch, wie hat er gepredigt? Oh, die Band heute wieder, Licht müsste besser abgemischt werden. Ja, man zerreißt das so ein bisschen, es befriedigt nicht meine Wünsche, aber das ist nicht das, das ist anstrengend, gell? Aber das ist nicht das, was wir leben wollen. Was wir leben wollen, das dürft ihr auch hören, ist das hier. Einfach den Arm so. Einen Arm so runter. Ich hänge euch hier mal so ein. Welchen Arm ihr nehmt, ja, sitzt so ein bisschen unsymmetrisch. Das ist unsere Vision von Gemeinde. Kirche, die aus Menschen besteht, die von Herzen dienen wollen. Die sich also eine Gemeinde suchen und nicht überlegen, hey, wo ist die Gemeinde, die meine Bedürfnisse befriedigt, sondern wo ist die Gemeinde, die so ist, dass ich anderen Leuten ihre Bedürfnisse befriedigen kann. Ich lese euch einen Text dazu vor und wenn ich den gelesen habe, dürft ihr euch wieder hinsetzen. Von Paulus in Philipper 2, wo er an eine Gemeinde schreibt, die vor 2000 Jahren versucht hat, Gemeinde zu sein, die die Welt verändert. Und er schreibt, bei euch, bei uns hier, gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe, dieselbe Eintracht. Verfolgt alle dasselbe Ziel. Und jetzt handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden. Achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Dankeschön. Das Handtuch brauche ich noch. Deswegen ist der zweite Punkt, finde ich eine geniale Formulierung, die mir eingefallen ist. Ich muss selber lesen, wie sie ist. Die Nicht-Optionalität dienender Liebe. Die Nicht-Optionalität dienender Liebe. Wisst ihr, was Paulus mit diesen Worten eigentlich sagt? Ich gerade gelesen habe. Er sagt, werdet wie Gott. Werdet wie Gott. Er beschreibt das Wesen Gottes, indem er Jesus beschreibt. Und dann sagt er, und so müsst ihr auch sein. So muss Kirche auch sein. So müssen die Christen auch sein. Wie Gott. Und Gott ist ein Diener. Also viele von uns hätten nichts dagegen, ein bisschen so zu sein wie Gott. Aber wir denken mehr so an sowas wie Allmacht oder Allwissenheit. Davon würden wir gerne ein bisschen was. Seid froh, dass ich nicht ein bisschen allmächtiger bin, als ich bin. Aber das würden wir nehmen, oder? So. Aber genau das, sagt Paulus, hat Gott in Jesus aufgegeben, seine Allmacht, seine Allwissenheit, all das, was ihn göttlich macht im Grunde. Und das alles, sagt Paulus, beschreibt eigentlich auch nicht das tiefste Wesen Gottes. Sondern Jesus kam, hat das alles verlassen, um uns zu zeigen, wie Gottes wahres Wesen ist. Und Gott ist in seinem tiefsten Wesen ein Diener. Und er hat diese Welt geschaffen, dich und mich geschaffen, um uns zu dienen. Er hat uns nicht geschaffen, weil er uns irgendwie nötig hat, sondern weil er es liebt, Menschen zu schaffen, Leben zu schaffen, um dieses Leben zu erhalten, ihm zu dienen, sich selbst ein Stückchen da reinzugeben, sich selbst daran zu verschenken. Das ist sein Wesen. Und in Jesus gab er sich total auf und erniedrigte sich so tief bis zum Verbrechertod am Kreuz. Paulus sagt, das ist Gott, das ist sein Wesen. Und es ist keine Option für euch, die ihr euch Christen nennt, ob ihr dieses Wesen annehmen wollt. Das könnt ihr nicht tun oder lassen, wie es euch schmeckt, sondern wenn ein Mensch zu Gott findet, wenn er ihn kennenlernt, dann bietet Gott ihm das an. Hey, ich möchte, dass du mir ähnlicher wirst. Ich biete dir meinen Charakter an. Das ist der Charakter eines Dieners. Es gibt viele Menschen, die kommen zu Gott und erhoffen sich davon, dass Gott ihnen jetzt dient. Und das ist auch nicht unbedingt nur verkehrt. Gott möchte uns auch dienen. Aber das ist nicht das Ziel. Sondern Gott möchte vielmehr, dass wir ihm ähnlicher Wesen und Wesen werden wie er, Diener. Das ist keine Option. Wenn du Christ bist, dann bist du nicht erlöst worden, gerettet worden, um jetzt hier zu sitzen und auf den Himmel zu warten. Dann möchte Gott, dass du sein Wesen annimmst. So, ich weiß, Dienst, das klingt absolut unattraktiv. Aber es ist tatsächlich so, wir verstehen uns in der CC als eine Gemeinschaft von Dienern. Und jetzt fragst du dich vielleicht, muss man in der CC also dienen? Muss man, wird man verdonnert, 1000 Brötchen zu schmieren sonntags, hier morgens um 8 die Technik aufzubauen, oben bei den Babys zu sitzen jeden Sonntag? Und das ist harter Job. Muss man das? Nein, in der CC muss niemand dienen. Okay, einer vielleicht. Also der Hans muss da oben. Weil ohne den Techniker wären wir absolut aufgeschmissen. Oder ich vielleicht, weil ich Pastor bin und sogar bezahlt werde dafür, dass ich jetzt bin. Also ich kann mir nicht ganz aussuchen, mache ich heute nur was oder mache ich nichts. Ne? Ich muss schon irgendwie. Aber du hast es falsch verstanden, wenn du das Gefühl hast, als Christ oder in der Gemeinde oder was, muss ich dienen. Freizeit opfern, Geld am Ende noch opfern. Irgendwas machen, was mir auch keinen Spaß macht. Und dabei immer freundlich lächeln, mitarbeiten. Ich glaube, wenn man Druck und Appelle braucht, um Menschen dazu zu bewegen, zu dienen, dann läuft irgendetwas verkehrt. Und das Ende vom Lied ist oft, dass diese Leute frustriert sind und ausgebrannt. Und es macht nicht viel Spaß, in so einer Kirche zu sein. Das ist aber ein Riesenunterschied zwischen aus Liebe dienen und etwas tun müssen. So, und jetzt brauche ich die Bananen. Ich brauche mal ein paar Bananenexperten. Ich werde die jetzt hier ins Publikum werfen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr die dann fangt. Ja? Ich werfe sie so mal, vielleicht auch eine. Donk. Matze. Gut. Ah, das reicht, glaube ich. Noch nicht aufmachen. Was habt ihr in der Hand? Eine Banane, würdet ihr sagen. Ne? Genau genommen habt ihr aber eigentlich, was ihr da fühlt und seht, die ist übrigens unglaublich kalt, eine Bananenschale in der Hand. Ja. Glaubt ihr, dass da eine Banane drin ist?
Ja.
Warum glaubt ihr, dass eine Banane da drin ist? Also das ist übrigens, was jetzt gleich für dieser verblüffende Trick, der jetzt gleich ist. Der ist nicht abgesprochen, die Leute wissen von nichts. Ja. Also gut, ihr glaubt, da ist eine Banane drin, macht sie mal auf. Ja, es ist Banane drin. Wahnsinn, oder? Schmeckt noch nicht mal so schlecht. Wir sind gewöhnt, dass das, was die Banane uns von außen verspricht, tatsächlich da drin ist. Zweites Beispiel. Eine Wassermelone. Ich hoffe, es ist wirklich eine Wassermelone. Ich fand immer, die sehen anders aus. Aber sie war unter dem Schild Wassermelone. Ja? Ich bin jetzt kein Wassermelonenkäufer-Experte, aber habt ihr mal gesehen, wie Leute, die sich auskennen, Wassermelonen kaufen? Angeblich klopfen sie. Und ich weiß nicht, ob ich das über das Mikro hier rüberkriege. Sie klopfen und sie hören. Und was glaubt ihr, was sie da hören wollen? Nimm mich. Sie klopfen angeblich. Und wenn sie hohl klingt, kaufen sie sie. Diese Melone klingt hohl. Ja? Und es ist tatsächlich eine reife, gut aussehende Wassermelone. Das heißt, ich klopfe und ich glaube daran, dass wenn sie hohl klingt, dass die Wassermelone hält, was sie von außen verspricht. Ich esse gar nicht so gern Wassermelone, aber jetzt mache ich das schon mal. Die schmeckt gut. Die Kerne allerdings nicht. Was ich mit dem Ganzen sagen will, wenn Gott etwas erschafft, Bananen oder eine Wassermelone, dann halten diese Dinge das, was sie von außen versprechen. Sie halten innerlich das, was sie von außen versprechen. Das kann man Integrität nennen. Integrität oder Authentizität. Wenn Gott etwas kreiert, dann hält es von innen, was es von außen verspricht. Was hat es mit Dienen zu tun? Ich glaube, das ist mein Mikro hier. Ich glaube, ich habe es noch nicht richtig fest. Ich mache mal so ein bisschen. Was hat es mit Dienen zu tun? Gott ist ein Diener. Er hält, was er verspricht. Er ist das wirklich. Liebe. Dienende Liebe. Und er möchte, dass wir Menschen werden, die von außen das halten, was wir innerlich sind. Dass wir innerlich das halten, was wir von außen versprechen. Dass wir authentische, integre Menschen sind. Innen-Außen-Menschen. Und wenn Menschen dienen und sie tun das unter Druck, weil sie das Gefühl haben, ich muss, na, ich bin in der Kirche hier, das wird von mir erwartet, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass sie innerlich nicht das sind, was sie nach außen tun sollen. Oder es könnte ein Anzeichen sein, dass sie das schon sind, aber das, was die Kirche da macht und wo sie mitmachen sollen, da haben sie einfach absolut keinen Bock drauf. Das könnte sein. Aber es ist doch ein Anzeichen dafür, dass sie innerlich das nicht sind, was sie äußerlich sein sollten. Wir träumen von einer Kirche, die wirklich das ist, was sie sein soll. Wir träumen davon, dass hier Menschen leben, die wirklich von innen heraus dienen wollen. Und hey, wir sind nicht perfekt. Wir sind auf dem Weg dahin. Ich bin auf dem Weg dahin. Wenn ihr mich näher kennenlernen würdet, dann würdet ihr zwangsläufig irgendwann auch enttäuscht sein. Sagen, naja, so kann er auch, ne? Also, ich bin auf dem Weg, ein Innen-Außen-Mensch zu werden, ja? Der innerlich hält, was er äußerlich verspricht. Und da ist manchmal noch ganz schön viel von dem hier in mir. Und manchmal auch relativ wenig von dem hier. Aber wir sind auf dem Weg, wir träumen davon. Und wir wissen, es ist Gottes Auftrag. So, und jetzt müssen wir noch etwas tiefer gehen. Denn warum, bis jetzt habe ich das immer noch nicht beantwortet, warum sollte ein Mensch das wollen? Ist ja schön, integer sein, ja, aber warum sollte ein Mensch das wollen, ein Diener werden? Dienend lieben. Und jetzt wird es ein bisschen strange. Aber ich glaube, es ist nötig, euch das zu erklären, damit ihr es versteht. Ich habe den dritten Punkt genannt, der merkwürdige Zusammenhang zwischen Selbstaufgabe und Freiheit. Und was ich euch jetzt sage, das hört sich nicht nur merkwürdig an, das ist auch ein bisschen merkwürdig, finde ich. Aber je länger ich Gott und sein Wesen kenne, desto mehr ahne ich, dass im Dienen, im Lieben, im sich selber aufgeben, und das sagt Paulus ja hier, oder? Sich selber aufgeben. Handelt nicht aus Selbstsucht. Seid bescheiden. Achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren Vorteil, sondern an den der anderen. Also das in diesem sich selbst aufgeben, das ahne ich, nicht Reduzierung meines Lebens liegt oder Einschränkung meines Lebens, sondern Freiheit. Und das ist zugegebenermaßen ziemlich strange. Selbstlosigkeit als ein Ausdruck von Freiheit. Aber denkt mal an Jesus, denkt mal, was es für ein Mann war. Der da hat das wirklich gelebt. An andere denken, nicht an sich selbst. Ein absoluter Diener, ein Mensch, der liebte, ohne Einschränkungen. Und was würdet ihr sagen? Kennt ihr einen Menschen, der freier war als er? Der freier lebte als er? Oder nächste Woche geht es um Mutter Teresa. Ihr ganzes Leben war auch schon unter diesem Motto, Dienst. Und wenn ihr kaum was von ihr wisst, wenn ihr vielleicht nur im Fernsehen was gesehen habt oder was von ihr gelesen, was habt ihr denn für einen Eindruck? Ist es ein Mensch, der gefangen ist in dem, was er tun muss? Oder war Mutter Teresa ein freier Mensch, der Freiheit lebte? Passt das Wort nicht auf ihr Leben? Freiheit. Meine tiefste Überzeugung ist, dass Gott will, dass du und ich, dass wir frei sind. Und wenn ein Mensch über die Zeit, die er Gott kennt, immer liebevoller wird und sein Herz größer wird und er anfängt, immer mehr an andere zu denken und immer weniger an sich, sich immer mehr verschenkt, dann kannst du sicher sein, das passiert niemals deshalb, weil man ihn unter Druck gesetzt hat. Oder er durch Vorschriften eingeengt wurde, so jetzt zu werden. Wenn Glaube durch wirklich Einschränkung wäre, bedeuten würde, im Christsein wirklich Einschränkung bedeuten würde, dann hätte es niemals die Kraft, dich und mich zu besseren Menschen zu machen. Sowas passiert aber dann, wenn ein Mensch Freiheit erlebt, freigesetzt wird. Ich bin fest überzeugt, erst dann kann ein Mensch sich verändern. Also ein Innen-Außen-Mensch, ja, ein Innen-Außen-Mensch ist ein freier Mensch. Ist ein freier Mensch. Und ich rede nicht von der Freiheit, von der Art, wo wir sagen, hey, ich bin frei, ich kann tun lassen, was ich will. Sondern es ist ein bisschen schwierig, euch das zu erklären. Ich rede von einer Freiheit, die entsteht, wenn ein Mensch erlebt, hey, Gott geht es um mich. Deswegen muss es mir nicht mehr um mich gehen. Gott geht es um mich, aber dann darum muss es mir nicht mehr um mich gehen. Versteht ihr? Freiheit von meiner Selbstbezogenheit, von meinem Krampf, ich muss für mich sorgen, sonst komme ich zu kurz. Freiheit sozusagen vom Selbst. Vom Ego, vom Ich. Das ist so ein bisschen wie mit dem Reichtum. Eigentlich ist nicht der reich, der ganz viel kriegt und ganz viel bekommt und ganz viel nimmt. Eigentlich ist der reich, der gibt. Der sagt, ich habe so viel, ich kann geben. Der Großzügige, ist eigentlich der Reiche. Egal, ob sein Bankkonto wirklich dicker ist, als das dieses der immer nimmt. Und wenn in deinem Leben die Angst weg ist, dass du zu kurz kommen könntest, weil du Gott kennst, der dir das Leben schenkt, dann wirst du frei, selbstlos zu sein. Also Freiheit schafft Integrität. Und so ein Leben bringt dann Frucht. Jesus hat es oft, dieses Bild benutzt, hey, euer Leben soll Frucht bringen. Da soll was wachsen, was wirklich echt ist. Wovon andere sich ja nähern können. Liebe, die von innen nach außen kommt. So, und jetzt mache ich das Ganze noch stranger. Ich glaube nicht, dass dieser Zusammenhang zwischen Freiheit und Diener werden, dass der nicht nur so ist, dass man sagt, naja gut, also je freier ich werde, durch Gott, durch seine Liebe zu mir, desto mehr kann ich andere lieben und ihnen dienen. Ich glaube, dass es sogar auch andersrum ist. Ich glaube, dass es so ist, dass wenn du anfängst zu lieben und zu dienen, dass du erlebst, wie du freier wirst. Das ist jetzt nur echt merkwürdig, aber Jesus hat das ab und zu mal gesagt. Er hat gesagt, hey, wenn du beginnst, dich selber loszulassen, er hat gesagt, wenn du dein Leben verlierst, wirst du es finden. Dann wirst du es finden, wenn du beginnst, dich selber loszulassen. Also ich behaupte, du bist nicht nur dadurch heiler, dass Menschen oder Gott oder wer immer dich lieben und lieben und lieben und lieben und lieben, sondern ziemlich bald ist es dran, dass du dadurch heiler, freier, integrer wirst, dass du anfängst zu lieben. Ich behaupte also, der Weg zu einem freien Leben ist, dass du selber dienst. Anfängst zu geben, obwohl du denkst, ich habe gar nicht so viel. So ein kleiner Selbstversuch könnte zum Beispiel sein, ihr geht heute Nachmittag durch die Stadt, ja, und ihr nehmt einem kleinen Kind sein Eis weg. Und dann geht ihr und kauft ein Eis und schenkt es einem kleinen Kind. Und nachher überlegt euch, wo habt ihr euch besser gefühlt? Freier. Ja, beim Nehmen oder beim Geben? Das war jetzt nicht so ganz ernst, aber das, was ich damit sagen will, meine ich sehr ernst. Ich erlebe dann, wenn ich irgendwo unzufrieden in der Ecke sitze und das Gefühl habe, ey, das Leben ist aber wirklich nicht gut zu mir. Und irgendwie hatte ich auch mal verdient, mehr geliebt zu werden und überhaupt. Und wenn ich also haben will, dann bin ich nicht frei. Dann erlebe ich, wie diese Sehnsucht sich um mich wie eine Klammer schließt. Und wenn ich dann anfange, selber zu geben, wenn ich Liebe gebe, wie auch immer du das dann machst, ja, dann wirst du erleben, ich werde nicht ärmer dadurch, sondern es macht mich frei, ich werde reicher. So, und das ist meine Motivation oder unsere Motivation zu dienen, Diener zu sein. Weil Gott uns sagt, hey Christoph, ich will doch nicht, dass du damit alles verlierst, ich will, dass du dadurch alles gewinnst, ich will, dass du lebst, dass du frei bist. So, Punkt 4, ich muss eine kleine Einschränkung machen jetzt. Und zwar rede ich jetzt mal zu den Leuten unter euch, die hier sitzen und die mir zustimmen und so, die Menschen vor Augen haben, wo sie wissen, ja, ich sollte mich echt mehr in die investieren, ich sollte sie mehr lieben. Ja. Dabei hast du aber so ein ganz komisches, so ein Gefühl, so, ich sollte das machen, ja, das stimmt, was er davon erzählt. Ja. Ich rede jetzt mal zu denen, die hingebungsvolle Christen sind und die sich viel investieren in andere. Aber die sich damit nicht so wirklich gut fühlen. Es gibt irgendwie so Leute nämlich, die kennt ihr glaube ich, es gibt so Leute, die haben irgendwie so eine Antenne dafür, wo Leute sind, die dienen wollen. Manchmal denken sie auch über die Kirche so. Ja? Da ist die Kirche, sie müssen mich lieben. Gott regiert sie. Ja? Und diese Leute kommen dann auf dich zu und irgendwie haben sie so ein Gespür, sie finden immer dich. Ziemlich schnell haben sie dich. Ja? Und diese Leute haben so einen unsichtbaren Saugnapf. Sie kommen auf dich zu und sie erzählen dir, wie schlecht es ihnen geht und überhaupt. Und das, meistens erzählen sie das davon, dass sie enttäuscht worden sind von anderen, auch von anderen Christen und so. Und dass sie verletzt sind und Probleme haben. Und du, dein Herz öffnet sich irgendwie. Und denkst, oh, ich, diesen Menschen könnte ich helfen. Und du öffnest dich ihm und der Saugnapf saugt sich an dir fest. Ja. Am Anfang merkst du es noch nicht so, aber dann beginnt es zu saugen. Und du denkst am Anfang, ja, ey, da braucht mich jemand, da braucht jemand meine Liebe, das ist auch wichtig, aber irgendwo merkst du, wie es dich aussaugt so langsam. Ja? Du wirst mitten in der Nacht angerufen oder jemand sitzt bei dir stundenlang zu Hause und irgendwann hast du das Gefühl, die Probleme dieser Person sind langsam irgendwie meine Probleme. Und du siehst auch irgendwie nicht, dass sich was verändert, sondern es wird immer nur noch schlimmer und die Person braucht dich immer dringender. Und irgendwann merkst du meine Kraft, ja, die lässt nach. Und deswegen entschließt du dich nach ein paar Wochen oder Monaten, diesen Saugnapf hier gewaltsam von dir zu lösen. Du bleibst so irgendwie zurück, ja, ausgesaugt. Und diese Person, so ein bisschen eher voll von Liebe, dreht sich sofort von dir ab und sucht sich das nächste Opfer. Und du siehst, wie diese Person zu jemand anderem geht und auch noch auf dich zeigt. Hey, ich bin verlassen worden. Habe ich jemanden so enttäuscht? Und das wollen Christen sein. Diese andere Person ist total angerührt. Das, ich wusste irgendwie, dass sie nicht innerlich das sind, was sie sagen da drüben. Wenn es dir so geht und du beobachtest das, bist fast noch zu schwach, um was zu sagen, du würdest am liebsten sagen, ey, tu es nicht, wie du diesen Saugnapf schon ansetzen siehst. Und dann denkst du, naja, aber es geht nicht um mich. Deswegen sagst du gar nichts. Es gibt solche Leute, ich habe das jetzt voll karikiert. Aber es gibt solche Leute, denen du dienst und die dich alle Kraft kosten. Und ich behaupte deswegen, dienen ist nicht dasselbe wie sich ausnutzen lassen. Zwei Gründe. Gott will nicht, dass du ausgenutzt wirst. Gott will nicht, dass es über deine Kraft geht, wenn du dich in andere investierst. Er möchte nicht, dass Diener kaputt gehen daran. Er möchte, dass du deinen aufrechten Gang behältst und dass du nur das gibst, was du wirklich hast und geben kannst. Und keiner hat das Recht, auf deine Kosten zu leben. Schon gar nicht dann, wenn du das Gefühl hast, da ist keine Dankbarkeit, da kommt nicht jemand langsam durch meine Hilfe auf die eigenen Füße und fängt auch an, was zu geben, sondern da ist jemand, der nur saugt. Das ist das Erste, Gott will es nicht. Und das Zweite ist, du dienst dieser Person nicht. Du dienst ihr nicht. Diesen Menschen wird nicht geholfen, solange er ein Opfer findet. Solange er auf Kosten eines anderen leben kann. Das ist die Liebe, die du da investierst, die ist wie so ein Fass, geht die weg. Weil dieser Mensch nicht anfängt, durch die Liebe selber auf die Füße zu kommen und selber Liebe zu geben. Also du dienst dieser Person nicht. Ich sage das einfach, weil ich das Gefühl habe, es könnte sein, dass dieses ganze Thema Dienst genau die so ein bisschen so Helfersyndrom-mäßig drauf sind, nochmal wieder neu motiviert, okay, es kostet mich zwar alles, aber ich investiere mich nochmal. Es sind vielleicht auch so Leute, die das Gefühl haben, da ist jemand, der braucht mich so dringend, wenn ich den loslasse, dann geht er unter. Ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn du mit untergehst. Ich weiß nicht, ob es stimmt, dass diese Person untergeht. Wenn du irgendwo sagst, hey, ich kann dir was geben, aber auch nicht über meine Kraft. Mir war das wichtig, euch das zu sagen. Dienen ist nicht dasselbe, wie sich ausnutzen lassen. So, und ein letztes. Wir machen die Erfahrung in unserer Gemeinde, dass da, wo Menschen anfangen zu dienen und das mit ihrer Begabung tun, mit dem, was sie gut können, was sie gerne tun, dass Kirche plötzlich ein Ort wird, wo sie ihre Persönlichkeit entfalten können. Das, was in ihnen liegt, entfalten können. Und dazu sage ich jetzt kein Wort mehr, sondern der Christian erzählt euch, wie er das erlebt hat in unserer Gemeinde.
Hallo? Ja. Hi, ich bin der Christian. Und bei mir fällt mir sagen, ich bin ein normaler Mensch. Danke. Also ich bin tatsächlich ein normaler Mensch mit einem normalen Einkommen, normales Auto, normale Wohnung. Man könnte aber auch sagen, ich bin ein freier, reicher Diener Gottes. Deswegen möchte ich mir auch mal kurz hier das umlegen. Weil ich mich dazu bekennen möchte, was ich bin und was ich für Gott tue. Ich habe Gott vor 2 Jahren kennengelernt, beziehungsweise er hat mich endlich geholt. Und vorher war mein Leben unerfüllt. Es war einsam, es war durcheinander, am Wochenende mit viel Alkohol verbunden, dafür wenig Geld hinterher. Und das hat sich dann zum Glück geändert, als ich Gott kennengelernt habe. Ich kam dann in die Gemeinde und ich habe einfach Wege gesucht, um meine Beziehung zu Gott zu vertiefen, aufzubauen. Weil, ja, das macht man, glaube ich, dann automatisch als Christ, weil du einfach mehr von dem willst, was dich ernährt und was dich einfach führt. Und ich habe dann einfach eine Bibel gelesen zum Beispiel, ich habe gebetet und habe gemerkt, dass beides einfach nicht so meine Stärken sind. Es hat mich einfach nicht so erfüllt. Und ich kam dann, also wie gesagt, in die TC, in die City Church und habe dann gemerkt, dass da Freunde sind, eine Familie, die mich unter anderem braucht. Es kamen Leute zu mir und haben gefragt, weil ich Handwerker bin, ob ich nicht das und das machen konnte. Und für mich war das dann einfach ein Wahnsinnsgefühl und fast schon ein Geschenk, dass mich jemand gebraucht hat, weil das war sonst eigentlich nicht so. Und ich habe es dann auch gemacht, ich habe denjenigen dann geholfen und habe dann gemerkt, wie intensiv ich immer in diesen Momenten Gott gespürt habe. Der war einfach bei mir, der hat mir einfach geholfen, Dinge dafür zu besorgen, die Arbeit zu erledigen, und er hat sich auch hinterher mit mir gefreut. Also es war ein Wahnsinnsgefühl einfach. Ich habe dann auch ein Dienstseminar gemacht, um einfach rauszufinden, ob es wirklich das ist. Und es hat sich halt total bestätigt, damit es genau das ist. Und ich habe mir danach keine Gedanken mehr machen müssen, wie ich mich in der Beziehung zu Gott verbessern kann, wie ich die Beziehung aufbauen kann. Weil es war genau das. Ich habe einfach gespürt, wie mein Herz sich füllt mit Liebe, mit Nächstenliebe vor allem. Und wie ich einfach ja, dadurch ein Gefühl der Freude gehabt habe. Ich habe Freunde gewonnen, ich habe eine Familie gewonnen in der CC, muss ich ganz, ganz klar sagen. Und es ist einfach, ich habe ein System erkannt in Gott, das wohl die Nächstenliebe und die Familie ist. Ich kann Menschen, die mir wichtig sind, ich kann denen helfen, die wiederum können andere Sachen machen. Ich kann Gott damit zeigen, damit ich ihn liebe. Ich kann meine Anerkennung zeigen, meine Anbetung. Ich kann in dem Verhältnis einfach mit Gott leben. Und es wird immer stärker und immer besser. Und ich bin froh, wenn jemand mich um seine Hilfe bittet. Es ist mir lieber, als wenn mich keiner bittet. Und ich möchte auch eigentlich gar keinen Dank. Weil derjenige wissen soll, dass das von Gott auskommt. Und eigentlich ich nur ein Werkzeug Gottes bin. Ich bin nur ja, ein Diener Gottes, der für dich oder für andere dich aus der Not rausholt, für die du Gott vielleicht gebeten hast. Und ja, es macht einfach Spaß und es erfüllt mich. Mein Leben ist viel voller. Ich habe eine Familie, ich habe Freunde, ich habe fast kein Alkohol. Also ich bin fast, ich bin ja sehr ehrlich. Ich habe einen Geldsegen seitdem, ich habe keine Nöte. Es ging nur noch bergauf. Ich habe früher wirklich so eine Sinuswelle gehabt. Es ging auf und es ging ab und jetzt geht es nur noch auf. Also ich erklimme mit Gott die Spitze meines Lebens. Ich habe einfach einen Sinn gefunden in Gott, in der City Church. Und ja, ich bin einfach froh, damit es so ist. Und noch am Rande was anderes. Ich war natürlich nervös, bevor ich hier gekommen bin. Extrem nervös. Und habe deswegen jemanden in seinen Dienst gebeten. Ein Freund, ein Bruder von mir. Der sitzt irgendwo im Haus und betet für mich. Die ganze Zeit schon. Und damit macht er das alle gleich, was ich mache. Er wirkt in einer Familie, in einem Kreis, wie Gott es haben will. Und deswegen konnte ich jetzt, glaube ich, auch so flüssig reden. Ich zitter nur ein bisschen und es hat eigentlich geklappt. Und danke.
Übrigens, wenn ihr jetzt alle zu ihm stürzt und sagt, das ist ein günstiger Handwerker, dann seid ihr genau die mit dem Saugnapf. Ne? Also, am Anfang habe ich gesagt, wir glauben an eine Macht, die Macht der Liebe, die die Welt verändert. Und jetzt habt ihr ein Leben gesehen, was verändert worden ist. Und genauso stellen wir das vor. Ein Leben verändert sich. Und dadurch, dass sein Leben so ist, wird sich durch seins das Leben anderer verändern. Und wenn Kirche so ist, dann kann sich die Welt verändern. Darum glauben wir das. Dass Kirche die Hoffnung der Welt ist. Du bist eingeladen, das mit uns zu leben. Wir sind nicht perfekt, auch wenn das vielleicht über diese 4 Wochen jetzt so rausgekommen sein könnte. Wir haben nicht den Himmel auf Erden hier. Wir sind nur normale Menschen. Aber wir haben einen Traum von Kirche. Und diese Kirche verändert zuerst mal uns selbst und dann die Welt. Auf eurem Kärtchen, wenn ihr dienen üben wollt, sind so 3 Action Steps. Die lese ich jetzt nicht mehr vor. Ganz einfache Dinge. Tut sie einfach und guckt mal, wie ihr euch dabei fühlt.